Vielen Dank, Eva und Klaus. Und ich danke auch der Jungen Akademie, die damals, oder der Jungen Akademie der Berliner Brandenburger Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturwissenschaften Leopoldina, wie ich das damals ins Englische übersetzen durfte, die neben unserer Konferenz in Irvine auch diese Konferenz möglich gemacht hat. Während mein Vortrag letztes Jahr mit Computeraktivismus oder dem sogenannten Hacktivismus zu tun hatte, will ich mich dieses Jahr auf eine Frage konzentrieren, die weniger direkt mit Medien zu tun hat, aber die mich im Rahmen meiner Arbeit im Derrida-Archiv in Irvine beschäftigt hat. Der Vortrag heißt also Amnestie, Abwehr des Gedenkens, Medium des Vergessens. Um Gedächtnis und Erinnerung hat sich ein Paradigma kulturwissenschaftlicher Forschung kristallisiert, das ein besseres Verständnis der möglichen Gegenpole dieser Begrifflichkeiten erfordert. Zwischen Gedächtnispolitik und einer Ethik des Vergessens stellt Amnestie, anders als die monotheistisch verfasste Vergebung, paradoxe Ansprüche an die individuelle und kollektive Verfassung der Geschichte. Als Verzicht auf Rache ist Amnestie zugleich ein Memento gegen das Erinnern. Als Urform des Rechts ist sie mithin die Stiftung eigentlicher Politik. In ihrem besonderen Bezug auf den Bürgerkrieg gilt Amnestie seit der Antike als ein Modell, das in der Folge politisch, philosophisch und psychoanalytisch beleuchtet wurde. Ich will heute anhand verschiedener Amnestie-Debatten zeigen, was selbst dann auf dem Spiel steht, wenn keine eigentliche Amnestie stattfindet. Merkwürdigerweise gibt es keine Kulturgeschichte der Amnestie. Dies mag daran liegen, dass es immerhin hier ein Begriff vorliegt einer komplexen Abwehr der Vergangenheit oder dass Amnestie eine komplexe Abwehr der Vergangenheit mobilisiert, einen Bruch mit der Erinnerung. Allerdings gibt es eine monumentale Studie von Jörg Fisch über universalgeschichtliche Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, auf die ich mich hier unter anderem stütze. Wo man üblicherweise für Kontinuität und politisch-historischen Zusammenhang auf das kollektive Gedächtnis baut, wird im Fall der Amnestie gerade das kollektive Vergessen für den gleichen Zweck mobilisiert. Der archaische Wunsch nach Vergessen begleitet die Einschreibung kultureller Kontinuität von Homers Odyssee bis heute. Im 24. Gesang der Odyssee heißt es: Wir aber wollen dem Mord der Söhne und Brüder aus dem Gedächtnis tilgen. Sie sollen sich untereinander lieben wie sonst und Friede gedeihen und Fülle des Reichtums. In Friedensverträgen durch die Jahrhunderte beteuern die Parteien die Absicht, vergangene Übel aufzuheben, auf dass künftig nichts davon ins Gedächtnis gerufen werde. Man kann hier poetisches und nicht bloß pragisches Kulturgut in dieser Konjunktion finden, und der literarische Kanon zeigt dies in Schiller und Kleist zum Beispiel über Amnestien, die einem durch Krieg und Partisanenkampf verunsicherten Staat wieder zum Frieden verschaffen. Diese jahrhundertealte Tradition ist jedoch angesichts der Auseinandersetzung im 20. Jahrhundert in Frage gestellt worden. Zum türkischen Frieden von Lausanne wurde noch 1923 erklärt, eine Amnestie würde, ich zitiere, vergessen über die Ereignisse breiten, die den Frieden im Orient gestört haben. Ende des Zitats. Doch in Versailles lehnten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs eine allgemeine Amnestie, eine allgemeine Entschuldigung der Ereignisse der Jahre 1914 bis 1918 ausdrücklich ab und forderten von Deutschland, Zitat, ein Werk der Wiedergutmachung bis zur äußersten Grenze seiner Fähigkeit. Ende des Zitats. Also zwischen einer Ethik des Vergessens und einer Gedächtnispolitik erscheint vor dem gemeinsamen Horizont von Kultur und Geschichte die Möglichkeit, die Differenzen zwischen Amnestie und Vergebung, Gnade und Straferlass zu analysieren. Ob in Südafrika nach Apartheid, in Chile nach der Diktatur, im ehemaligen Jugoslawien oder in Deutschland nach 1945 und nach 1989 gab und gibt es komplexe Diskussionen über Wiedergutmachung, Erinnerung, Versöhnung, die eine große Zahl von politischen, psychoanalytischen und philosophischen Kommentaren hervorgebracht haben. So will ich trotz dieser sehr heterogenen Kontexte versuchen, in Bezug auf diesen globalen Diskurs über Erinnern und Vergessen eine Logik der Amnestie herauszuarbeiten. Die Problemstellung kann auf die Frage verknappt werden, ob alle ethischen Positionen ein metaphysisches Engagement benötigen oder ob es ohne Rekurs auf religiöse Modelle möglich ist. Anders gefragt, gerade auf einer Tagung zum Stichwort Abwehr muss man fragen, was nicht abgewehrt werden kann und was gar nicht abgewehrt werden darf. Was ist nicht zu verteidigen? Ich nähere mich also der Tagungsfrage vom Ausgangspunkt des Unverzeihlichen. Was darf niemals vergessen, auf keine Weise begolten, niemandem verziehen werden? Hier fallen meist als Stichworte die unsühnbaren individuellen und kollektiven Vergehen, mit einem Wort Mord, insbesondere aber jene Vergehen, die so immens und inkommensurabel erscheinen, dass sie wie Völkermord und Holocaust aus dem Sinnzusammenhang von Geschichte beinahe heraustreten. In seinen letzten Seminaren untersuchte Derrida den Diskurs des Pardon und der Vergebung und behauptete, dass der Begriff der Vergebung gerade dann nötig wird, wenn er ganz und gar unmöglich scheint. Ich zitiere: Wie ich nie müde werde zu wiederholen, so Derrida, kann Vergebung, wenn sie es denn gibt, sich nur gegen das Unverzeihliche messen. Auf der maßlosen Skala einer gewissen Unmenschlichkeit des Unverzeihlichen gegen die Monstrosität des radikal Bösen. Ende des Zitats. Vergebung also muss auch und gerade dann bedacht werden, wenn sie wie im Fall einer totalen Schuld außer Frage zu stehen scheint. Und der Bedarf nach Befriedung ist umso größer, je größer das Vergehen oder das Trauma ist, auf das zu reagieren ist. Wie Derrida beobachtet, sind die Aporien der Vergebung parallel zu denen der Gabe und der Gerechtigkeit, wie er sie in den vorangegangenen Jahrzehnten analysiert hatte. In dem Sinn sind seine letzten Seminare Teil desselben dekonstruktiven Projekts über die Möglichkeit von Gerechtigkeit. Autorität kann verschieden legitimiert werden, kehrt jedoch immer zu einem Grund zurück, der sie als performative Tautologie notwendig untergräbt. Zugleich postuliert Derrida aber auch, dass die unmögliche Erfahrung einer wahren und reinen Vergebung eine Erfahrung außerhalb oder jenseits des Gesetzes sein müsse. So findet die Dekonstruktion ihre bevorzugte Asymmetrie im Reiben von Gesetz gegen Gerechtigkeit, indem Derrida betont, das Gesetz möge man dekonstruieren, Gerechtigkeit jedoch sei undekonstruierbar. Wie die reine Gabe, die weder Berechnung noch Tausch noch Proporz noch Dank zuließe, sondern nur um des reinen Gebens willen geschehen dürfte, ist auch die Gerechtigkeit eine Erfahrung der Unmöglichkeit, und Gleiches gilt nach Derrida für Vergebung. Wenn um Vergebung gebeten wird, darf es nicht so scheinen, als sei dies eine berechnete oder berechnende Geste oder eine schamlose Ablenkung. Sie muss immer als authentisch gekennzeichnet und erkennbar sein, indem sie gleich ob privat oder vor Zeugen, ohne Bezug auf Öffentlichkeit und politische Wirkung, Schuld bekennt und Sühne erwartet, um dann in dieser Erwartung enttäuscht zu werden. Diese Struktur jedoch setzt die je andere Partei ins Amt des Richters oder des Souveränen, der anstatt zu richten oder zu urteilen Gnade vor Recht ergehen lassen kann. Eine monotheistisch, koranisch-biblisch verfasste Figur, die sich von der Figur des Bekenntnisses legitimiert. Die Institutionen der Vergebung sind daher Gemeinde, Kirche, Moschee, Tempel. Und es ist zweifellos, wie Derrida anmerkt, höchst problematisch, dass solche Öffentlichkeit die Glaubhaftigkeit des Bekenntnisses unterläuft. Umso mehr, wenn es um die Verhandlung einer sogenannten Kollektivschuld geht. Wenn also Vergebung davon abhängt, dass man sich einem anderen anvertraut und dann um Vergebung bittet und sie entweder erhält oder nicht, so ist es als öffentliche Szene schon deswegen schwer vorstellbar oder suspekt, weil es als freies, unverlangtes Schuldgeständnis gelten muss, nicht etwa als Aussage vor einem Gericht, das andernfalls mit Strafe droht, oder als politische Geste, die berechnet ist. Es war einer der Beweggründe für die Konferenz über Dekonstruktion und die Möglichkeit der Gerechtigkeit in New York an der Cardozo Law School, zu fragen, wie weit Derridas Werk selbst ein ethisches Programm anzubieten vermag, da einige seiner Kritiker dies aufgrund seiner Metaphysikkritik bezweifelten. Obwohl Dekonstruktion weiterhin als schlichte Abwehr gegen jede Art der Metaphysik verstanden wird, ist doch daran festzuhalten, dass sie die quasi transzendentalen Wurzeln und Bedingungen jedes Systems, auch des Rechtssystems, freizulegen sucht. Es ist hier wichtig, begrifflich zwischen den verschiedenen modifizierten Formen des Gedächtnisses und des Vergessens zu unterscheiden, bevor die philosophischen Differenzen zwischen Vergebung, Gnade, Straferlass und Amnestie diskutiert werden können. Hier steht Amnestie als gegenseitiges Vergessen der Vergebung diametral gegenüber, insofern als Vergebung in ihrer langen monotheistischen Tradition die Vergangenheit wieder aufruft und gegenwärtig macht, die Verletzung wiederholt, die Wunden öffnet, auf dass ihre volle Wirkung verstanden und vergeben werden möge. Zwar ist die moralische Rechtfertigung jeder Amnestie der Kampf gegen die Ungerechtigkeit, aber Amnestie zielt immer auf ein instrumentalisiertes Vergessen, nicht auf die Differenz in der Wiederholung, die in der Vergebung möglich wird. Dies setzt voraus, dass jemand sich seiner Schuld bewusst macht und bekennt und um Vergebung bittet. Diese kann nur erteilt werden, wenn die Bitte authentisch erkannt wird. Wie Julia Kristeva in ihren Meditationen über Vergebung Hannah Arendt zitiert, kannten die Griechen dieses Modell der Beichte und der öffentlichen Schuld nicht. Wenn Derrida aber fragt, ob die nicht-juridische Dimension der Vergebung und des Unverzeihlichen sich nicht gerade da ins Gesetz einschreibt, wo es die übliche Ordnung des Gesetzes aufhebt und unterläuft, muss man auch andersrum fragen, was es bedeutet, dass diese Metaphysik die Gesetzgebung als monotheistisch gerahmt erscheinen lässt und ob es demnach eine Definition von Gesetz und Gerechtigkeit geben mag, die nicht auf religiöser Ethik basiert. Konkret bedeutet dies auch, nach einer Versöhnung vor dem Gesetz zu fragen, die nicht nach dem religiösen Modell der Vergebung organisiert ist. Dieses alternative Modell, würde ich vorschlagen, heißt Amnestie. Amnestie vereint einen politischen Entschluss, einen kollektiven Bann gegen das Erinnern einer bestimmten Lage mit einem individuellen Eid, ich werde mich nicht mehr erinnern. Die verschränkte Logik dieser verleugneten Erinnerung verlangt nach kritischer Analyse. Ich schlage vor, dass eine vorläufige Geschichte der Amnestie am besten mit Bezug auf den Begriff des Bürgerkriegs zu skizzieren wäre. Dazu bietet die Geschichtsschreibung zahlreiche Daten. Cromwells englische Revolution zum Beispiel bot den Anhängern des Königs 1652 Amnestie und endete 1660 ihrerseits wiederum mit einem Act of Free and General Pardon, Indemnity and Oblivion. Am 29. Mai 1865 erließ US-Präsident Andrew Johnson eine Proclamation of Pardon and Amnesty und so weiter und so fort. Und diese Spur ins Dunkel der Vergessenheit folgend nehmen die Lexiker oft an, dass die erste uns überlieferte Amnestie in Athen erging, um 403 vor Christus am Ende eines weiteren Bürgerkriegs. Alfred Doyan hat jedoch bereits 1946 nachgewiesen, dass diese viel zitierte Amnestie vielmehr die fünfte von sechs uns bekannten Amnestien in alten Athen war. Ihm zufolge erging die erste unter Solon, und wir haben dazu nur wenige Zeilen bei Plutarch. Sie betraf all diejenigen, die beschuldigt worden waren, den Staat angegriffen zu haben. Ein Teil war der Stadt verwiesen worden, der Rest hatte selbst das Exil gewählt. Die Amnestie gab ihnen die volle athenische Bürgerschaft wieder. Die zweite und dritte Amnestie waren Verteidigungsmaßnahmen unmittelbar vor dem Persischen Krieg, in dem Athener in Anbetracht der Kriegsvorbereitungen jene der Stadt Verwiesenen zurückbringen suchten, die ihre Verteidigung, ihre Abwehr stärken würden. Wiederum gab man ihnen vollen Anteil an den Rechten und Pflichten eines Vollbürgers von Athen. Um 404 wurde den unterlegenen Athenern von den Siegern einer Amnestie der Verbündeten auferlegt, und wie die vorausgegangenen kann man auch diese als einseitige politische Berechnung erkennen. Der Grund, warum 403 als die vielleicht zu Recht erste vollständige Amnestie bezeichnete und als Versöhnung verstandene Amnestie in die Geschichtsbücher eingeschrieben ist, ist, dass sie weder die eine noch die andere Partei bevorzugte. Als Abkommen zwischen den Oligarchen der Stadt und den Demokraten im Exil vereinte sie die Athener und gab selbst denen eine Chance zur Rehabilitation, die in den vorangegangenen Jahren nach dem Peloponnesischen Krieg ein blutiges Regime installiert hatten. Aristoteles berichtet ausführlich über diese Versöhnung in seiner Studie der athenischen Verfassung. Und Cicero zum Beispiel hielt zwei Tage nach Caesars Ermordung 44 vor Christus eine Rede, in der er an den athenischen Friedensschluss vier Jahrhunderte vorher erinnert und dazu aufruft, alle Erinnerungen an mörderische Zwietracht durch ewiges Vergessen zu tilgen. Nun mag man vermuten, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass Doyan seine Studie zur Amnestie 1946 fertigstellt. Wie auch Nicole Loraux bemerkt, ist es schwer, der Versuchung zu widerstehen, hier Parallelen zu ziehen, etwa mit den Debatten um die Säuberung der Vichy-Regierung zwischen 1945 und 1953. Analogien drängen sich auch auf mit dem öffentlichen Prozess der Versöhnung in Chile oder mit der Truth and Reconciliation Commission in Südafrika. Sogar Teilnehmer an den öffentlichen Verhandlungen der Truth and Reconciliation Commission haben sich wiederholt und direkt auf die Athener Amnestie bezogen. Und doch will ich zunächst versuchen, der direkten Analogie zu widerstehen, um zunächst herauszuarbeiten, was die spezifischen Unterschiede zwischen Amnestie und alternativen Modellen ausmacht. Amnestie, wie gesagt, vereint eine kollektive und eine individuelle Perspektive auf Kontinuität und Versöhnung. Sowohl nach 1945 als auch 1989 gab es in Deutschland etwa den Ruf nach Amnestie. In beiden Fällen ergingen bekanntlich keine solchen Maßnahmen, obwohl man argumentieren könnte, dass die Möglichkeit einer solchen Diskussion heilsam gewesen sein mag, wenn auch nur in der deutlichen Zurückweisung einer eigentlichen Amnestie. Juristische Zirkel verlangten in den 1950ern ein Ende der Entnazifizierung mit Hilfe einer Amnestie, die nur die schwersten Vergehen ausnehmen sollte, dem Rest der Bevölkerung jedoch das Versprechen einer befriedeten nationalen Identität darstellen sollte. Das amerikanische State Department lehnte jede allgemeiner gefasste Amnestie ab, ließ jedoch in einigen ausgewählten Fällen einen Strafnachlass zu im Austausch gegen Hilfsleistungen im Kalten Krieg. Für diese umstrittene Maßnahme wurde auch ein legaler Rahmen geschaffen, eine Art hochselektive Amnestie für jene, die den USA unter anderem beim Aufbau ihres Raketenprogramms behilflich sein konnten. Diese Ausnahmen stießen jedoch bei der Army Judge Advocate Branch, die diese Fälle zu verhandeln hatte, auf erheblichen Widerstand und lange Verzögerungen. Von diesen wenigen Ausnahmen abgesehen gab es bekanntlich keine allgemeine Maßnahme der Entschuldung, aber man kann andersrum sagen, dass die wohlbegründete Tatsache, dass es dazu nicht kam, sich unter anderem der Diskussion um eine solche Möglichkeit verdankt. Zugleich ist, wie Christian Meyer vor 10 Jahren schrieb, einzusehen, dass das Vergessen, das im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik vorherrschte, notwendig war, ich zitiere, damit aus einem Volk von Nazis ein Volk von Demokraten werden konnte. Gegenseitiges Vorrechnen der Vergangenheit wäre da schädlich gewesen. Ende des Zitats. Später kam heraus, dass einer der deutschen Rechtsanwälte, die in direktem Bezug auf Aristoteles, Xenophon und Hobbes die Notwendigkeit der Amnestie in die Diskussion führten, niemand anderer war als Carl Schmitt. Er hatte mehrere Jahre anonym und schließlich in eigenem Namen argumentiert, dass ein Weltkrieg als Krieg aller gegen alle de facto ein Bürgerkrieg sei und dass selbst der Kalte Krieg bereits zu einem Bürgerkrieg werde. Es sei hier dahingestellt, was diese kurze Intervention von Carl Schmitt für seine Theorie des Feindes bedeutet, wenn man ihn hier wörtlich so liest, dass er sowohl den Weltkrieg als auch den Kalten Krieg als Partisanenkrieg versteht. Er beschreibt in seinem zunächst anonymen Artikel einen Teufelskreis der Selbstgerechtigkeit, der wie nach dem Ersten Weltkrieg Rache im Namen des Gesetzes zu erlauben droht und den Ursprung des Friedens in gegenseitigem Vergessen verschüttet. In dieser Situation eines Krieges aller gegen alle ist keine Partei in die Lage zu versetzen, um kollektive Entsühnung zu bitten und keine Partei in der Lage, kollektive Vergebung privat oder öffentlich zu erteilen. Zweifellos würde ein striktes und vollständig kollektives Gedächtnis nicht nur bedeuten, dass das Vergessen selbst vergessen wird, sondern auch, dass vergessen wird, wie zentral diese Art des Vergessens bei der Gründung von Nationalstaaten ist und war. Nach dem Fall der Mauer wurde hier in Deutschland erneut diskutiert, ob es Amnestie geben könne für diejenigen, die auf beiden Seiten gegen die andere Hälfte aktiv waren. Ob als Spione, Wachsoldaten, Politiker oder Aktivisten. Allerdings pflegen Amnestien auf gewalttätige Auseinandersetzungen zu folgen und hier lag ein unblutiger Umsturz vor. Der Preis der Vergebung wird nicht nur in der nationalen und internationalen Politik diskutiert. Die Spaltung des öffentlichen Bewusstseins ist direkt verknüpft mit Fragen der Verantwortung und Zurechenbarkeit in jeder Gedächtnispolitik. Und es hier nur als Nebenbemerkung, ist kein Zufall, dass die Gauck-Behörde nach dem Pastor Gauck benannt wurde und nicht nach Amnestie-Prinzipien, sondern nach monotheistisch verfassten Prinzipien verstanden oder gelesen wird in der Öffentlichkeit. Diese Art der Abwehr der Vergangenheit hindert uns daran, zwischen wahren und falschen Idealen unterscheiden zu lernen und jene zu erkennen, die für die Gegenwart entscheidend sind, wie Margarete Mitscherlich bereits nach dem Zweiten Weltkrieg betonte. Andererseits setzt die Vergebung weder Vergessen voraus, noch mündet sie in Vergessen. Im Gegenteil, sie setzt eine lebendige Erinnerung der Vergangenheit voraus. So wie das Vergessen eine Empfangsblockierung ist, forgetting, one no longer gets it, vergessen, kann Vergebung als eine Blockierung der Zirkulierung verstanden werden. Jenseits der scheinbaren Unmittelbarkeit und Reziprozität von Geben und Nehmen zeigt sich so eine Einschränkung solcher Tauschökonomie. Hier gehen Fragen nach der Möglichkeit und Motivation von Altruismus und Vergebung über die allzu oft sehr einfach vorgestellte Dialektik von Vergessen und Erinnerung hinaus. Die virtuelle Wiederholung des Vorfalls in der Verhandlung über das Vergeben kann hier zu einer Abwehr des Gedächtnisses dienen, auch wenn es nicht aufs Vergessen zielt. Und zweifellos können die Kompromisse einer Wiederholung ohne Wiederholung scheitern und das Projekt der Vergebung selbst unmöglich machen. Dies gilt vor allem für solche Fälle, wo das Vergehen, inkommensurabel ist, nicht erinnert werden kann und wo die Zweifel, ob es je eine angemessene individuelle oder kollektive Gedächtnisform geben kann, dazu führen, dass Vergebung nicht stattfindet. Eine Generalamnestie würde einem erlauben, so zu tun, als sei nichts geschehen, und sie würde über das Geschehene Schweigen verordnen, während bloßer Straferlass nicht nur die Verfolgung von Straftaten suspendiert. Amnestie, formuliert Nicole Noreau, bringt das Nichtvergessen zum Schweigen. Verzeihung hingegen ist eine Motivation, die das Unverzeihliche gerade nicht auslöscht oder verdrängt, sondern erinnert. In der Tat macht Verzeihung die vollständige Erinnerung erforderlich. Zugleich ist es nötig, zwischen Erinnerungskitsch als pathetischer Ästhetisierung einer künstlich belebten Vergangenheit und dem wirklichen Gedächtnis inkommensurabler und unauslöschlicher Ereignisse zu unterscheiden. In beiden Fällen ist Geschichte unumkehrbar. Die Vergangenheit kann nicht als Vergangenheit wiederkehren, noch wir zu ihr. Und sollte dies als Bedauern empfunden werden, handelt es sich um Nostalgie oder Kitsch, wie Wladimir Jankelevich in 2 Büchern über die Umkehrbarkeit und das Vergebung betont. Die umgekehrte Unmöglichkeit ist die Rückkehr zum Unverzeihlichen. Eine bedingte Vergebung jedoch ist ein Selbstwiderspruch. Vergebung muss bedingungslos das Unentschuldbare adressieren oder sie ist keine echte Vergebung. Und hier möchte ich Derrida weiterdenken an dem Punkt, wo Amnestie verstanden werden kann als eine notwendige und heilsame Vergessenspolitik, aber nicht ausgehandelt unter den monotheistischen Vorzeichen, die aus dem Akt der Vergebung einen souveränen Akt der Partei macht, die um Verzeihung gebeten werden muss. Hier erinnere ich an Lyotards Behauptung, dass alle Politik schlechthin Vergessenspolitik ist und dass das Nichtvergessen, das noch kein Gedächtnis ist, im Politischen nicht denkbar ist. Der Unterschied zwischen Amnestie und Vergebung ist nicht nur der zwischen privater individuellen Verhandlung und öffentlicher kollektiver Verhandlung. Vergebung und Amnestie sind Modifikationen des kollektiven Gedächtnisses. Daniel Allen spricht sogar von Erinnern und Vergessen als zwei Formen des politischen Gedächtnisses. Wo Vergebung die Vergangenheit wieder aufruft, kann man Amnestie verstehen als gegenseitiges Vergessen. Sie bleibt der Asymmetrie der Vergebung diametral entgegengesetzt, weil sie nicht auf der Erniedrigung und Schuldbeteuerung der einen Seite und der Erhöhung zum Souverän der anderen Seite beruht. Wo immer eine Amnestie-Diskussion stattfinden kann, etwa im Zusammenhang mit der südafrikanischen Truth and Reconciliation Commission oder in Chile oder nach dem Vietnamkrieg, ruft Amnestie keine höhere Macht an als das Gesetz. Während Vergebung an die Grenzen des Erinnerns geht, testet Amnestie die Grenzen des Vergessens. In beiden Fällen kann sich Wiederholung als Widerstand gegen das Erinnern herausstellen. Schließlich ist auch Amnestie nicht restlos, ein Rest verbleibt. Im Idealfall ist dieser Rest schlicht deckungsgleich mit der Erinnerung an die heilsame Wirksamkeit. Entschuldigung. Ich bin in Berlin, ich atme. Schließlich ist auch Amnestie nicht restlos, ein Rest verbleibt. Im Idealfall ist dieser Rest schlicht deckungsgleich mit der Erinnerung an die heilsame Wirkung des Vergessens. Erinnert würde also nur, dass man vergisst. Es kann allerdings auch Probleme mit dem Rest geben. Während Vergebung dort am nötigsten scheint, wo eine Ausnahmesituation so traumatisch und katastrophal erscheint, dass sie aus der Geschichte selbst herausfällt, bleibt Amnestie fest verankert in der politischen Notwendigkeit der Normalisierung und der Kontinuität friedlichen Staatswesens. Wie Paul Ricoeur unlängst schrieb, ist Schuldnachlass ein Absehen von strafrechtlichen Konsequenzen einer zweifellos begangenen Tat, während Amnestie die psychischen und sozialen Spuren auslöschen soll, als wäre nichts gewesen. Amnestie ist weder die Aufhebung einer Pflicht, ein Vergehen zu bestrafen, noch Straferlass. Die Erklärung einer Amnestie bedeutet vielmehr, dass das Vergangene und gegenwärtige Fälle mit ihrer Erklärung enden. Ein Gnadenerlass kann demgegenüber auch in der Demokratie nur von einem Souverän oder Staatsoberhaupt ausgehen, üblicherweise an Individuen, seltener an Gruppen. Vor dem Gesetz, heißt das also, mag eine Tat strafbar sein oder nicht strafbar oder mildernde Umstände mögen in Betracht gezogen werden, das Gesetz wird in jedem Fall zu entscheiden haben, was diesen Fall unterscheidet. Indem die Jurisprudenz formelle Einschränkungen der Strafbarkeit vorschreibt, gilt nicht nur, dass es keine nachträgliche Strafbarkeit von Taten geben kann, die dem Gesetzesbeschluss vorhergegangen waren, sondern auch, dass es keine Straffreiheit im Voraus geben kann. Die Kronzeugenregelung macht zum Beispiel die Ungleichheit selektiver Straffreiheit vor dem Gesetz deutlich und daher muss die Anklage den substanziellen Vorteil solchen Straferlasses nachweisen. Wo immer ein System die selektive Möglichkeit von Straffreiheit oder Strafnachlass vorsieht, ist von einer eigentlichen Amnestie nicht die Rede. So folgt die Kronzeugenregelung etwa dem Modell der Gnade. Bis zur Französischen Revolution war Begnadigung und Strafnachlass immer noch ein Privileg der Monarchen, das nur vorgeschriebene wenige Ausnahmen vorsah. Diese Ausnahmen sind Mord, Vergewaltigung oder Angriff gegen den Staat. Doch die Logik der Amnestie beschäftigt sich gerade mit diesen Grenzfällen. Amnestie besagt gerade nicht, dass eine Tat kein Vergehen war oder dass sie aus irgendeinem Grund entschuldbar sein mag. Amnestie ist auch nicht die Verwandlung eines Schuldspruchs in einen Freispruch. Amnestie im eigentlichen Sinne verneint nicht das Vergehen, sondern nur die Strafe und mit ihr das Erinnern an das Vergehen, wo es den Prozess der Versöhnung schwerer belastet als die Tat selbst. Genau wie es keine Amnestie im Voraus geben darf, so darf sie auch nicht in parlamentarischen Diskussionen hängen bleiben. Wie im Fall des souveränen Gnadenerlasses muss auch die Amnestie ergehen und gelten, sobald sie erklärt wird. Natürlich darf sie nicht ohne Diskussion erfolgen, aber wo immer sie nicht plötzlich und unwiderruflich ergeht, hat sie bereits fehlgeschlagen und wird zu einem bloßen politischen Instrument. Um sicherzugehen, dass Amnestie als Eindringen der Politik in das Gesetz eine Ausnahme bleibt, muss das Ziel der Amnestie so klar sein wie ihre Unterscheidung von einem Akt der Vergebung. Die Geschichtsschreibung verzeichnet zahlreiche Beispiele von Quasi-Amnestien, die allzu offensichtlich der politischen Berechnung zum Opfer fallen. Etwa Steuermaßnahmen, die dem Staatssäckel zugutekommen, einseitige Bevorzugung politischer Verbündeter, Straferlass, um die Gefängnisse zu entlasten, Aushebelung bestimmter Gesetze, um eine Reform zur Beförderung, Wahlversprechen, an die, die an eine im Voraus versprochene Amnestie grenzen. In all diesen Beispielen kann die Einseitigkeit der Maßnahmen entdeckt werden, so etwa wenn in Argentinien 1983 eine Amnestie erklärt werden sollte, die die Militärregierung vor Strafverfolgung durch ihre gewählten Nachfolger schützen hätte sollen. Der neue Präsident Alfonsin musste diese Amnestie direkt nach seiner Wahl am 19. Dezember 1983 für null und nichtig erklären. So wird Amnestie in ihrem verdächtigen Bund mit dem Vergessen zu einer Definition von Politik, aber zu einer verdächtigen Definition von Politik. Politik, so kann man sagen, ist das, was beginnt, wo Rache endet. Genauer kann man vielleicht noch formulieren, dass die Amnestie, indem sie der Rache und aller nachtragenden Erinnerung Einhalt gebietet, den friedlichen politischen Raum wieder eröffnet. Natürlich kommt Amnestie nicht immer am Ende eines Krieges und auch nicht unausweichlich im Dienste des Friedens. Die Franzosen etwa versprachen, dass Teilnahme am Ersten Weltkrieg eine bestimmte Art von Rechtsschuld tilgen konnte. Und noch heute ist ein Versprechen dieser Art Teil der Attraktion der Fremdenlegion. Doch meistens tritt Amnestie in geschichtlicher Begleitung von politischen Berechnungen auf. Es gab etwa zwischen 1871 und 1914 in Deutschland keine Amnestien. Einige Debatten um Amnestie während des Ersten Weltkriegs und dann eine ganze Reihe von Amnestien oder der Amnestie verwandten Erlassen direkt nach 1918 in Deutschland. In der Weimarer Republik wurde Amnestie zu einem Instrument politischer Konsolidierung. Trotz der Diskussionen um Amnestie nach dem Zweiten Weltkrieg ergingen keine solchen Abkommen, bis 1970 die Unruhen von 1968 politisch beruhigt werden sollten. Ähnlich erging in den Vereinigten Staaten 1974 eine Amnestie, die hauptsächlich Deserteure und Kriegsdienstverweigerer nach dem Vietnamkrieg betraf, aber auch gewalttätige Demonstranten einschloss. Seither ist der Begriff jedoch im internationalen Kontext fast ausschließlich auf Steuerhinterziehung bezogen und nicht mehr im politischen Sinn gehandhabt. Zugleich sind in den USA sowie anderswo einige höchst selektive und deutlich instrumentalisierte präsidiale Strafnachlässe, Pardons, nach dem Modell der Vergebung stark kritisiert worden. Insofern unser Rechtssystem nach wie vor auf Zeugnis und Rekonstruktion, das heißt also auf Erinnerung baut, privilegieren wir das individuelle und kollektive Gedächtnis, um die Geschichte des Vergessens wird nicht erzählt. Doch ohne ein solides Verständnis der Möglichkeiten der Amnestie, die gerade nicht auf Schuldbekenntnis und Sühne, sondern auf vertraglicher und kollektiver Entschuldung beruht, ist Erinnerungspolitik problematisch. Es handelt sich weniger um eine Abwehr der Erinnerung selbst, auch wenn dies ein Kernbestandteil ist, als um die Abwehr der nachtragenden Rache und der endlosen Schleifen des Ressentiments. Als politisches Instrument muss Amnestie zweifellos sorgsam von der Gesetzgebung eingegrenzt werden, um Missbrauch zu verhindern. Insofern Strafandrohungen in einer freien Gesellschaft die Bedingungen individueller und kollektiver Rechte sichert, muss Amnestie eine Ausnahme bleiben. Umgekehrt muss es Fälle geben, die für Amnestie niemals in Frage kommen können, wie eben Folter, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es sind aber gerade diese Fälle, die den Begriff der Amnestie als notwendig begründen. Gerade indem man die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Amnestie an den Grenzen des Rechts und der Politik situiert, wird also klar, was in dieser doppelt verschränkten Abwehr der Vergangenheit auf dem Spiel steht. Hier ist Amnestie letzten Endes eine Begrenzung der Macht des Staates, eine Abwehr gegen uneingeschränkte Autorität aus dem Grund ihrer Quelle im Kollektiv. Einerseits kann politische Gängelung des Rechtswesens leicht zu Missbrauch führen, andererseits kann das Gewaltmonopol im Staat sowohl zu einem Überschuss als auch zu einem Mangel an Autorität führen und die Bürger entweder schutzlos stehen lassen oder zu Opfern einer Willkürjustiz machen. Gäbe es daher, um hier zum Schluss zu kommen, keine Beschränkungen im Gebrauch des Amnestiebegriffs, dann hätte der Staat alles Gesetz aufgehoben. Doch gäbe es nicht die Amnestie als Einschränkung der Staatsgewalt, dann hätte das System die Prinzipien aufgegeben, die es verteidigen soll. Vielen Dank.